Jahr hat vieles in sich geschlossen, was haben Sie und wir alle erlebt. Aber jetzt kommen wir heute Abend zum Wichtigsten. Wir sammeln die Gegenwart des ewigen Gottes. Ich freue mich, dass Sie sich aufgemacht haben und mit uns zusammen diesen letzten Abend dieses Jahres begehen. Ich will Sie grüßen mit dem Wort Gottes. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir singen das Lied, das Jahr geht still zu Ende, 44, den ersten Vers und die beiden letzten, 44, 1, 5 und 6. Reden im Gebet. Du ewiger Gott, unser himmlischer Vater, es bewegen uns so viele Gefühle heute Abend. Auch die Traurigkeit über manche Einsamkeit, die auch bei uns geworden ist in diesem Jahr, über Menschen, die weggerissen wurden, Gefühle der Sorge im Blick auf das neue Jahr, Unruhe, nicht nur wegen der großen weltpolitischen Ereignisse, sondern auch, weil wir spüren, wie begrenzt unsere eigene Lebenskraft ist. Und immer wieder wachen wir auf und denken nach. Und da sprichst du zu uns, Herr, und gibst uns ewige und gewisse Hoffnung. Wir wollen dir danken, dass du von Ewigkeit zu Ewigkeit herrschst und dass dieses Jahr 1981 vor dir abgeschlossen werden darf und dass wir das Neue mit dir beginnen dürfen und dass unsere Zeit in deinen Händen steht. Ja, dass deine Gnade immer ganz neu ist. Deine Gnade, die uns herausführt aus dem Alten, die uns hineinführt in das Neue. Herr, das macht uns so fröhlich,
Das macht uns so zuversichtlich. Und nun spricht zu uns auch an diesem Abend, dass wir alle im Glauben neu gefestigt werden und fröhlich in dieses neue Jahr hineingehen können, unter deiner Führung, unter deinem Leiten. Und alles, was uns persönlich bewegt, wollen wir dir jetzt in der Stille sagen. Dir sei Dank, Herr, dass du von Ewigkeit zu Ewigkeit dasselbe bleibst. Amen. An dieser Stelle will ich ein paar persönliche Worte Ihnen sagen. Wir haben je und dann in diesem Gottesdienst zum Jahresschluss zurückgedacht, immer wieder auch Dinge unseres Gemeindelebens bewegt, als unsere Chöre begonnen haben, als wir neue Dienste begannen. Ich möchte an dieser Stelle Ihnen danken. Es sind bei mir jetzt 11 Jahre, dass ich in dieser Gemeinde sein darf, und ich bin so dankbar über die Dienstgemeinschaft, die wir zusammen haben. Und es ist nicht selbstverständlich, dass Sie als Gemeindeglieder das aufgenommen haben, was mir von früher Jugend an wichtig war, dass wir Gemeinde nur sein können als kleines Teil an der weltweiten Bruderschaft der Gemeinde Jesu. Denn das Volk Gottes lässt sich nicht aufspalten. Die, die Jesus lieb haben, aus allen Konfessionen und aus allen Völkern und Rassen. Eine Gemeinde, so wie wir einmal in der Ewigkeit sein werden. Im letzten Jahr, in diesem zurückliegenden Jahr, hat sich nun in aller Stille auch drüben in der Dobelstraße dieses Werk, dem wir Heimatrecht gegeben haben, Hilfe für Brüder, zu einem ganz großen und einflussreichen Werk ausgeweitet. Und ich bin Ihnen dankbar, weil ich weiß, dass Sie dafür beten. Es ist sicher nicht zu viel gesagt, wenn man ausspricht, dass die Adresse Dobelstraße 14 in allen Kontinenten dieser Welt für Christen ein Begriff geworden ist. Da neulich eine Delegation aus Kolumbien da war, ob da Leute aus dem Pazifik kommen, weil sie sagen, es hat aus Deutschland viele und gute Hilfe gegeben, für die wir sehr dankbar sind in materieller Hinsicht. Aber man hat ganz vergessen, dass in der Traurigkeit der Welt ein Hunger nach Gott aufbricht, überall in der Welt. Und mir war das immer wieder sinnbildlich, wie dieses Kirchengebäude zu zwei gleichen Teilen errichtet wurde. Einmal waren es Gemeindeglieder, und manche von ihnen waren noch dabei, die hier diese Trümmersteine, das sind alte, gebrauchte Steine aus den Trümmern herausgezogen, aufgeschichtet haben und selbst gemauert haben. Und dann waren es amerikanische Christen, die das Holz dazu gestiftet haben für diese Kirche. Und ich bin stolz darauf, dass es die schlichteste Kirche von Stuttgart ist und die billigste. Aber über der wir immer daran denken, wie wir zusammengehören. Und ich will Ihnen einfach danken, auch für dieses Mittragen dieses Werkes. Und wir wissen nicht, wie lange es hier in unseren Gemeinderäumen bleiben kann und bleiben muss. Aber wir sind dankbar, dass von hier aus weltweite Hilfe geschehen kann. Es sind 46 Projekte bis jetzt unterstützt worden, in hohen Zuwendungen bis zu über 200.000 Mark, aber auch in kleineren Beträgen. Wir wollen Gott bitten, dass er seine Hand auch über diesem kleinen Werk hält, das nur durch die Mitarbeit auch so vieler Ehrenamtlicher geschehen kann. Ich will an dieser Stelle einen Brief verlesen, der heute kam von unserem Dr. Hans-Martin Kilgus, der in Nordpakistan sitzt und schreibt: Die Situation im Lande scheint einigermaßen stabil. Feindseligkeit ist kaum zu spüren, obwohl sich die Visasituation für Missionare verschärft hat. Das Visum einer Gemeindehelferin wurde gerade abgelehnt, die sie dringend zur Arbeit erwartet haben. Zu Weihnachten erwarten wir eine ganze Reihe Gläubiger aus dem Islam, altbekannte und neue Kontakte, solche mit erstaunlichen Erlebnissen, die sie mit Jesus hatten, und solche, der das Wort überzeugt hat. Was für eine Ermutigung ist diese kleine Gruppe für uns. Besorgnis erweckt der Zustand der Kirche. Es gibt kaum eine organisierte christliche Unterweisung bei einer landesweit bestehenden Islamisierungskampagne in den Schulen. Viele Christen sind ohne jegliche Kenntnis der Bibel. In einer der wenigen Bibelschulen kamen Schüler, die zu Hause kaum je eine Bibel geöffnet hatten. Zu wenige sehen darin eine Herausforderung. Und was hängt alles davon ab für die Zukunft der Kirche? Ein jahrelang gehegter Wunsch hat heute ein vorläufiges Ende gefunden. Unser Antrag, in Chitral zu wohnen, das ist diese Nordprovinz, die man nur 5 Monate im Jahr erreichen kann, ganz an der russischen Grenze von Pakistan, wurde mit der Begründung abgelehnt, dass man dort genügend medizinisches Personal habe. Es klingt fast wie ein Hohn, wenn man die Situation kennt. Ob wir weiterhin unsere Sommereinsätze machen können und wie unsere Zukunft hier überhaupt aussehen wird, ist nun neu offen und uns ein großes Gebetsanliegen. Es ist wohl unsere menschliche Eigenart, uns an irgendetwas festhalten zu wollen, sei es eine Institution, ein Lieblingsgedanke, ein Erfolgserlebnis oder irgendetwas, das uns Sicherheit oder Bestätigung gibt. Wir müssen lernen, in Bewegung zu bleiben, nicht nur unsere kleine Welt, sondern das Ganze und das vom Ziel her zu sehen. Mir steht das Wort vor Augen: Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Folge du mir. Ohne Sicherheiten leben, ungeschützt leben, offen sein für Gottes Führungen, das heißt doch wohl: Folge du mir. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr. Wir waren auch dankbar, dass einige aus unserer Gemeinde dieses Jahr benutzt haben, um nach Polen zu fahren, unter den Ostblockländern und den Kontakten, die wir über Licht im Osten haben. Es war ja in den letzten Monaten ein ganz großer Bibelhunger. Und wir sind froh für alles, was wir an christlichen Schriften in diesem Land tun konnten, weil die Menschen etwas spürten von den großen Machtblöcken und den Zerreißproben, in denen sie stehen. Dann etwas anderes. Ich habe eine Karte heute erhalten von einem Afrikaner, den ich in Äthiopien traf und der damals sich gerade rüstete, ein 40-jähriger Mann, zu einem einjährigen Studienaufenthalt in Delft in Holland. Er ist ein Mineraloge. Und ich habe ihn eingeladen, zu den Weihnachtstagen doch bei uns zu feiern. Er kam nun nicht, er blieb nun dort in Delft. Aber er schrieb mir in seinem Brief, das hat mich doch betroffen gemacht. Er sagt, er sei erschrocken in Holland, wie wenig Christen es gibt. Er hätte jetzt in Monaten den Kontakt nur zu wenigen herstellen können. Und er hat dann geschrieben, er bete, dass doch bei uns wieder neues Leben aufbreche. Und darum bin ich so dankbar, dass Sie auch zum dritten Mal mit unseren Gemeinderäumen und mit Ihrer Mitarbeit helfen, dass hier auch von der Dobelstraße 14 aus der dritte Gemeindetag unter dem Wort, den wir in Stuttgart haben, vorbereitet werden kann. Nicht ein Tag, wo alles zerredet wird, sondern ein Tag, wo das Evangelium in die Welt hineingerufen wird. Nicht ein Tag der Demonstration, sondern wo der Welt verkündigt wird: Jesus Christus, unsere Zuversicht und Stärke. Wenn wir diesen Tag vorbereiten, dann denken wir an all das, was schief gehen kann, angefangen vom Wetter, wenn man dort im Freien sitzt. Wir wollen, dass unser Gott nicht bloß die Wolken zurückhält, sondern dass er ein Zeichen gibt in unserem Volk, dass das Evangelium von Jesus Christus wieder neu gehört wird. In einer Zeit des ungeheuren Abfalls. Wir brauchen eine Erweckung. Ich freue mich an vielen jungen Menschen, aber wir sehen doch auch um uns herum in unserem Land, die Alten sterben weg und viele Junge kommen nicht mehr zu einem lebendigen und echten Glauben. Wenn Gott unser Volk nicht abgeschrieben hat, dann wollen wir das von diesem Tag erbitten, dass er ein Zeichen wird, dass viele dorthin führt, wo sie neues Leben bekommen. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie diese Programme und diese Gebetskarten, die ausgeteilt wurden, mitnehmen. Zur Fürbitte. Weil nur Gott selbst diesen Tag zu einem Segen machen kann für unser ganzes Land und darüber hinaus. In der großen Bruderschaft. Es zeichnet sich ab, dass wir dieses Jahr eine Bruderschaft haben in der Weite, wie wir sie noch nie hatten, von der Heilsarmee über die Baptisten und Methodisten bis hin zu den landeskirchlichen Gemeinschaften und Jugendverbänden, den Brüdern aus den Kirchenleitungen im Bischofsamt, die daran teilnehmen. Vielen Dank, dass auch das hier geschehen kann. Und dann will ich Ihnen zum Schluss danken, weil das auch einmal ausgesprochen werden soll, für die Bruderschaft. Die Bruderschaft, die in Geduld und in Liebe sichtbar wird das ganze Jahr. Ich bin vor wenigen Tagen erschrocken, wie mir meine Nachbarin sagte, die schräg gegenüber wohnt, ich habe einen Herzinfarkt gehabt. Ach, wir haben uns immer gesprochen, wir können uns in die Fenster sehen. Ich habe das nicht gewusst. Ich bekenne mich schuldig, aber wir leben in einer Zeit und wir sind alle beschränkt. Ich bin Ihnen dankbar für alle Nachsicht. Darf es Ihnen hier noch einmal aussprechen. Nichts will ich lieber, als Sie besuchen, auf Sie zugehen. Und wenn Sie sagen, ich hätte keine Zeit, dann tun Sie mir Unrecht, weil Sie wissen, dass ich alles zurückstelle, was irgend geht, wenn ich weiß, wir können ein seelsorgerliches Gespräch miteinander führen, weil wir miteinander einen Dienst haben. Doch bin ich Ihnen dankbar für alle Nachsicht und Geduld, auch in dem, was man versäumt, und danke auch für die Liebe, die sichtbar wird in dieser Zusammenarbeit. Heute kam eine andere Karte aus Uganda. Und das spricht doch auch für diese Liebe, die in dieser Zusammenarbeit sichtbar wird. Vielen Dank für Ihr Paket. Es kam ja nicht von mir, ich war ja nicht mal beim Packen dabei, aber Sie haben dummerweise meinen Absender draufgeschrieben. Darum kam der Dank an mich. Für diese wunderbaren und lieblichen Kleider. Und all die außerordentlichen Dinge, die noch eingeschlossen waren. Wir sind unsagbar dankbar für alles, was Sie geschickt haben. Sie können sich nicht vorstellen, was das für uns bedeutet, wenn wir in der Lage sind, diese Kleider nun gerade auf Weihnachten weiterzuschenken. Bei uns in der Familie erwarten wir meine Schwiegereltern an Weihnachten. Und das macht uns fröhlich und zuversichtlich. Mit herzlichen Dankesgrüßen sind wir in Jesus verbunden, Ihre Familie Wocken. Ich will Ihnen den Dank weitergeben, weil er für diese Zusammenarbeit auch spricht. Diesen Dienst, der geschieht und etwas, das Gott gesegnet hat und gelingen ließ, besser als wir es vorstellen konnten, dass selbst in diesem krisengeschüttelten Land Uganda wir neulich bei einer sehr scharfen Kontrolle festgestellt haben, dass von den letzten 120 Paketen nicht eins verloren ging. Uns wurden alle Nummern aufgeführt in einer großen Liste. Wenn der Herr segnet, gelingt selbst das. Ich danke Ihnen für diese Bruderschaft. Bevor wir nun ein Wort Gottes hören, singen wir vom Lied 42, die Verse 1 bis 5. Wir wollen das Lied singen von Paul Gerhardt. Nun lasst uns gehen und treten. Jahresschluss hören auf das Wort Lukas 13, Vers 6 bis 9. Lukas 13, Vers 6 bis 9. Jesus sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum und finde sie nicht, hau ihn ab. Was hindert er das Land? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr. Über das will ich nachher predigen. Herr, lass ihn noch dies Jahr. Bis dass ich um ihn grabe und bedünge ihn, ob er doch noch wollte Frucht bringen, wo nicht, so haue ihn ab. Herr, hilf uns, dass wir das richtig verstehen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist ja eigentümlich, dass der Jahreswechsel im Dunkeln liegt, der Nacht. Mitternacht, 12 Uhr ist, Zappenduster um uns herum, dann hört das Alte auf und das Neue fängt an. Dann schießt man die Böller und Raketen und Kracher in die Luft. Sieht ja ganz lieblich aus und sie schauen auch zum Fenster hinaus. Aber es ist nur ein kurzes Schauspiel. Dann ist es wieder dunkel, unheimlich dunkel. Morgen früh sieht man dann den ganzen Dreck und die Abfälle auf der Straße liegen. Das Äußere dieses Jahreswechsels ist schon so, dass man spürt, welche Gefühle hier viele Menschen haben. Man spürt etwas vom Sinnlosen unseres Lebens. Und das ist ganz normal, wenn da Sorgen sind, so wie Sie jetzt Sorgen haben, die Ihre persönliche Gesundheit betreffen oder Sorgen um Ihren Beruf, um Ihren Arbeitsplatz oder um Ihre Arbeitskraft, Sorgen der Eltern um Ihre Kinder, Sorgen um diese Welt und das, was kommt, dann sind das eigentlich nur die äußeren Anlässe. Das, was viel schlimmer ist, ist, dass die Sicherheit fehlt. Dass wir gar nicht wissen, wo stehen wir eigentlich, wo geht das alles hin? Und das, was wir oft und fröhlich von unserer Lebenskraft gebrauchen, das ist plötzlich in diesem Augenblick so unsicher. Ob wir das alles meistern, ob wir das in den Griff kriegen, ob wir selbst die Kraft haben für dieses Neue. Ich habe dieses Wort gewählt. Es hat zu mir gesprochen. Es ist ein Wort von Jesus. Und es wurde mir ein Wort ganz großer Zuversicht. Das sagt uns Jesus durch dieses Bild, diese Welt mit ihrem Ablauf der dunklen Geschehnisse, und diese unheimlichen Dinge, die geschehen, die sind nicht das Eigentliche. Diese Welt ist Gottes Erntefeld. Und da ist Gott an der Arbeit und baut und sammelt Frucht. Wir sehen doch gar nichts davon, ja, weil wir die falschen Dinge unverhältnismäßig groß sehen. Das ist richtig. Dass unheimliche Dinge geschehen. Aber lassen Sie sich doch den Blick nicht verdecken, dass in diesen Tagen unser Gott Großes wirkt. Wir haben oft in den zurückliegenden Tagen erlebt, Gottes Eingreifen, Gottes Reden so deutlich, so machtvoll, dass wir manchmal ganz bewegt waren. Es wäre genug zu erzählen in unserem Kreis, und wir könnten bis 12 Uhr fortfahren, wenn wir nur die großen Dankgeschichten erzählen sollten, wo uns Gott in diesem Jahr unerwartet beigestanden ist, wo wir selber nicht mehr gedacht haben. Und wie Gott zu uns sprach, uns aufgerichtet und ermutigt hat. Gottes Erntefeld ist diese Welt. Wir sehen sie ganz anders an. Mitten in dieser dunklen Nacht geschieht Großes, Wunderbares. Jetzt wollen wir nur bei uns stehen bleiben heute Abend und uns fragen, ob wir Frucht bringen. Wir wollen uns in Frage stellen. Und da findet ein Zwiegespräch statt im Himmel. So stellt das Jesus in einer anschaulichen Art dar. Da gibt es eine Diskussion zwischen Jesus und Gott, dem Vater. Ob sich das noch lohnt, bei uns das Jahr 82 dran zu setzen oder nicht. Ob das noch wertvoll ist, ob das noch sinnvoll ist, dass wir das erleben. Nochmal 365 Tage. Und ich will Ihnen die Augen öffnen, dass Jesus ein ganz großes Vertrauen hat, nicht in uns, sondern dass wir eines Tages doch aufwachen, dass wir umkehren heute und seine Gaben annehmen. Herr, lass ihn noch dies Jahr, die Bitte Jesu an den Vater, Herr, lass ihn noch. Gib noch dieses eine Jahr drauf. Das klingt sehr wehmütig. Sie kennen das alle aus den Filmen. Wenn man das darstellt, wenn ein zum Tod Verurteilter noch 24 Stunden leben kann, das ist sehr wehmütig. Noch einmal sieht man die Sonne aufgehen, noch einmal erlebt man den Morgen und da macht man alle Mühe, damit man die letzten 24 Stunden auch für einen recht schön gestaltet. Wird ein Frühstück spendiert, wie er sonst nie kriegt. Alle Wünsche werden erfüllt. Und dann gibt's noch jenes makabre Geschehen. Bevor einer erschossen wird, dass man ihm eine Zigarette gibt. Und da darf er gierig noch diese Züge in sich hineinsaugen. Wehmütig. Manchmal leben wir so. Ach, noch ein Jahr. Es sind ja viele Menschen heute, die ganz bewusst mit einer unheilbaren Krankheit leben und die kaum damit fertig werden. Dabei ist ihre Situation gar nicht außergewöhnlich. Wir alle leben auf Abruf. Und dann hängen wir mit Recht an all den schönen Erlebnissen. Wenn mir gesagt würde, ich habe noch ein paar Tage zu leben oder noch ein Jahr, ich würde meinen Kalender noch mal ganz umbauen. Da hätten Dinge plötzlich Vorrang, die ich liegen ließ. Wenn man weiß, ich habe noch 24 Stunden, vielleicht nur noch eine Stunde, dann muss ich doch dringend etwas in Ordnung bringen. Es ist heute ein Unrecht, wenn wir Menschen um diesen letzten klaren Überblick betrügen. Denn das ist so wichtig, dass wir etwas tun, aber nicht wehmütig. Hinter dem Wehmütigen, da steht ja immer der Gedanke, das Alte läuft vorbei und jetzt ist gleich rum. Und was ist denn das Alte? Wir erinnern uns an Stationen unseres Lebens, die schön waren. Und wir dürfen heute zurückdenken an schöne Erlebnisse in diesem Jahr 1981. Aber es ist doch falsch, weil wir von uns aus denken. Von uns. Und wir denken nicht vom großen Anbau Gottes her, der durch seinen Garten geht und schaut, ob wir Frucht bringen. Nicht das, was zurückliegt, war groß. Gott hat neue Erwartungen in dieses Jahr. Und wenn es nur ein Jahr ist, wenn es nur ein halbes Jahr ist, Großes soll geschehen. Neues. Mir ist das immer wieder eindrücklich, wie es mein Großvater mir erzählt hat von seinem Vater, also meinem Urgroßvater. Ich habe Ihnen die Geschichte schon mal erzählt, aber sie muss hier stehen. Er war Fabrikarbeiter in der alten Stuttgarter Zuckerfabrik, dort oben auf der Prag wohnte er in einer fabrikeigenen Wohnung und er starb 39 Jahre alt. Es war für meinen Großvater tief eindrücklich, als Junge 8 oder 9 Jahren am Krankenbett des schwindsüchtigen Vaters zu stehen. Und dort von dieser Höhe der Prag konnte man in diesen Talkessel nach Stuttgart hineinsehen und er sagte, wenn das alles mir gehören würde, dieses ganze Stuttgart, und ich dürfte noch ein Jahr bei euch bleiben, hat nicht viel verdient. Und doch war es die wirtschaftliche Sorge um die Seinen, wie wir es ja heute gar nicht mehr denken können. Wenn ich nur noch ein Jahr bleiben dürfte bis zum 40. Lebensjahr, dann würde ich all das herschenken, nur für ein Jahr bei euch sein. Diese Vaterliebe und Vatertreue wurde mir groß, immer wieder, wenn es mein Großvater mir erzählt hat. Und doch ist der wehmütige Blick falsch, weil Gott uns zur Frucht gerufen hat. Und das, was wir wirken durften in diesem Jahr, war nur ein ganz schwacher Vorgeschmack von noch viel Größerem. Ja, Gott will Liebe durch uns wirken, Gutes, Freundlichkeit, Schönes, aber durch ihn. Das bleibt über den Tod hinaus. Dinge, die für die Ewigkeit bedeutsam sind. Lass ihn noch dieses Jahr wehmütig. So empfinden wir das. Es ist nicht wehmütig. Nicht ein Jahr, um das Alte aufzufrischen, sondern ein Jahr, um das Neue zu entdecken. Aber das Wort ist auch sehr ernst. Nicht nur wehmütig. Es ist sehr ernst. Da sagt der große Gärtner, ich habe das jetzt eine lange Zeit beobachtet. Der Baum steht nutzlos da. Wie machen Sie es denn? Sie werden doch alle keinen großen Geldbetrag irgendwo hinlegen, wo Sie keine Zinsen dafür kriegen. Das muss doch arbeiten, da muss doch was rauskommen. Hat sich die Investition Gottes gelohnt? Es ist eine große Investition. Was ist die Gabe unseres Lebens? Bevor aber ein paar Tagen auf dem Pragfriedhof war, sagte der dortige Verwalter des Friedhofs, sterben gerade so viele. Und dann zeigte er mir den Raum, wo so viele Särge standen. So nüchtern, so hart, wie die es tun. Die anderen sagen, es gibt ja so viele Menschen auf der Welt, aber dein Leben ist kostbar. Weil es Gott als große Investition geplant hat. Aber wenn er dran vorübergeht, sagt er, umsonst, die Investition hat sich nicht gelohnt. Wir sind heute Energiesparer geworden. Wir sind sorgsam mit jedem Liter Benzin, den man unnütz verbraucht. Wir sagen, lösch die Lichter, lass sie nicht brennen. Warum vergeuden wir das kostbare Leben, dieses kostbare Leben so leicht. Wofür haben wir es? Dass es sich für Gott lohnt. Nicht nur in unseren wehmütigen Erinnerungen und den Bildern, die wir ins Fotoalbum kleben. Gott hat uns oft gerufen und hat uns immer wieder gesagt, dass es für unser Leben nur wichtig ist, ob es auf Gott ausgerichtet ist, von seiner Gerechtigkeit geprägt, auf seinen jüngsten Tag hingelebt. Man kann es sehr hart hier sagen, so wie es Jesus selber hier gesagt hat. Hau ab, hau den Baum ab, es ist besser, man haut ihn ab, dann verstellt er wenigstens keinem anderen mehr die Gegend. Dann ist Platz geschaffen für andere. Das ist ein erschütterndes Wort. Wir müssen es hören am Jahresende. Und ich möchte Sie bitten, bringen Sie am Jahresende Ihr Leben ganz mit Gott in Ordnung. Nehmen Sie nicht einen Streit mit hinüber. Nicht eine Unversöhnlichkeit. Nicht Schulden vom alten Jahr hinüber ins Neue. Denn der Baum steht nicht dafür da, dass er seine Äste und Zweige in die Gegend streckt und sich selbst gefällt, sondern dass er Frucht bringt. Gott will, dass seine Investition sich lohnt. Unser Leben soll sich lohnen für Gott. Und das ist ein Angebot zur Umkehr. Noch das dritte, ein Wunder. Nicht nur der wehmütige Aspekt ist da, nicht nur der ernste Aspekt, sondern das Wunder. dass Jesus sagt, Vater, lass ihn noch. Wie kommt Jesus auf den Gedanken, dass da doch noch was drin sei? 3 Jahre lang war nichts. Ich bin jetzt 43 Jahre alt. Wie sieht das aus der Sicht Gottes aus? Wie sieht die Bilanz, die wir so stolz am Jahresende machen, von Gott her aus? Jesus sagt, gib noch ein Jahr drauf. Nicht, weil er es verdient hat, nicht, weil man mehr erwarten kann, sondern weil ich noch etwas Besonderes tun will. Ich habe ihn noch nicht abgeschrieben. Über diesem Jahreswechsel steht über uns die große Geduld Gottes. Auch unsere Gemeinde, auch unsere Kirche, dass Gott uns nicht schon alle davon gejagt hat, uns unwürdige Leute. So groß ist seine Geduld, da kann man nur staunen. Und dass er noch einmal probiert, ich will noch einmal graben, ach, das hat er doch so oft schon getan. Das war doch immer wieder vergeblich. Noch einmal fängt er an, noch einmal probiert er, noch einmal, lass ihn noch dies Jahr. Was sind wir für blinde Menschen, dass wir Tag für Tag dahin leben und alles andere so wichtig nehmen, als das eine Ziel, Gott zu gefallen, ihm zu dienen, mit unserem Leib und Leben und was wir sind. Dass diese Geduld Gottes uns begleitet in dieses neue Jahr, das ist ein Angebot heute Abend, dass wir unser Leben in Ordnung bringen. Das geht ganz einfach darum, dass sie wissen, ich gehöre Gott und er geht mit mir in dieses neue Jahr hinein. Ich darf unter seiner Führung fröhlich und sicher meinen Weg gehen. Und das, was an Aufgaben hier vor mir liegt, das gehe ich an in seinem Namen und ich will es für ihn tun, dass Frucht herauskommt, Bleibendes, nicht Vergängliches. Ich rechne mit ihm. Und dann will ich gar nicht daran denken, wenn er die Ernte einsammelt und wenn er Garben zusammenliest. Das ist das biblische Wort dann vom Sterben. Sie gehen hin und bringen ihre Garben, Ernte, Frucht. Und dann wünsche ich Ihnen, dass Sie ein reiches Jahr 1982 haben. Dass die Gnade Gottes, das heißt dieses geduldige Vergeben Jesu, dieses unbegreifliche Nachgehen nicht vergebens war, sondern er uns reich beschenken kann. Und in dieser dunklen Nacht kniet er beim Vater und bittet, Herr, jetzt noch nicht. Er bittet, dass das Gericht auch über unser deutsches Volk noch nicht anbreche, obwohl wir es alle verdient hätten. Dass dieses Gericht Gottes auch noch nicht über die Welt anbreche, obwohl es besser wäre, wenn er abgehauen würde, dieser Baum. Jetzt noch nicht, noch ein Jahr. Dieses Jahr wollen wir nützen, dass uns der Herr neu schenkt, dass wir etwas werden zu seinem Lob. Ich wünsche Ihnen allen ein von Jesu Erneuerung reich gesegnetes neues Jahr. Amen. Und nun singen wir vom Lied 42, die Verse 6 bis 11.
Thank you.
wollen beten. Herr, dir wollen wir danken für deine Geduld mit uns. Durch so viele Jahre, auch durch all die Tage des vergangenen Jahres hindurch. Wir beugen uns unter unsere Lauheit, unter unseren halben Glauben, unter unsere Unentschlossenheit. Und das ist so wunderbar, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns nicht loslässt, sondern dass du etwas Großes und Neues aus unserem Leben machen willst. Wir wollen dich bitten, dass du uns ganz erneuerst, auch in diesem Jahreswechsel. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Wir können keine Früchte hervorbringen, aber du kannst dies tun. Wirke du dies in uns durch deinen Heiligen Geist. Und dir befehlen wir auch an alles, was uns zum neuen Jahr bewegt. Wir legen es in deine Hand. Sorge du für all das, was uns umtreibt und beschäftigt. Lass auch in all den Wirren der Welt und in den Abläufen des oft unheimlichen Geschehens doch dein Licht aufleuchten, dass Menschen Hoffnung gewinnen in deiner Gegenwart und erkennen, dass du auch mitten im Dunkeln, mitten im Leiden dein Heil schaffst als lebendiger Herr. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen Platz und singen noch vom Lied 42 die Verse 12 bis 15. Kreislaufkollaps gehabt. Ist keiner da? Dr. Nübel, Dr. Lahmert heute Abend? Nicht da. Das ist manchmal möglich. Wir haben ja hier immer Probleme, aber wir werden vielleicht in Silvester nächstes Mal zwei Gottesdienste anbieten, denke ich heute, wenn Sie mir gelegentlich sagen, welche Zeit für Sie genehm ist, ob wir lieber den einen noch etwas früher machen. Es hat sich herausgestellt, dass manche auch so spät abends nicht mehr weggehen wollen. Aber es ist auch immer wieder schön, wenn wir so gedrängt beieinander sind. Wir müssen dann bloß unter Umständen halt mal Türe offen lassen, Das ist mir immer wichtig. Jetzt verstehen Sie es, warum mir es manchmal in den Nerven ist, dass ich sage, lieber einen Schal umziehen, aber dann die Türen offen, dass wir Sauerstoff kriegen. Wir haben morgen um 9:30 Uhr Gottesdienst mit einer Predigt über die Jahreslosung. Heute Abend findet um 23.30 Uhr in der Markuskirche ein Kantatengottesdienst statt. Zudem will ich noch einladen, da wird die Kantate von Johann Sebastian Bach Gott loben und geht das Jahr zu Ende und die andere Jesu nun sei gepreiset aufgeführt. Eintritt ist frei. Am Ausgang dürfen Sie ein Bibelwort mitnehmen als Gruß ins neue Jahr. Wir beten darüber, dass dieses Wort auch Sie grüße und Ihnen ein Zuspruch Gottes wird. Wir nehmen dies als ein Zeichen, auch wie Gott mit uns reden kann. Wir wollen im Anschluss noch das Abendmahl feiern. Ich möchte Sie dazu einladen. Wir bleiben am Platz sitzen nachher, aber dieser Zuspruch, der uns persönlich gilt. Jesus will mir sagen, Ihnen sagen, für deine Sünden in den Tod gegeben. Das Opfer heute, letzten Gottesdienst dieses Jahres, wollen wir für diesen Gemeindetag nehmen, der stattfinden soll, bei dem die meisten Unkosten durch Opfer und Spenden bestritten werden. Ich danke Ihnen auch für Ihre Fürbitte für diesen Tag. Und nun wollen wir uns dem Segen Gottes anbefehlen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.